Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Sag mal, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß hier bleiben? Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 194. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir sitzt Recki Reck, wohlgelaunt im Freistaat Eifel. Und ich meine natürlich nicht unsere Zuhörschaften mit dem, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß hier bleiben, sondern ich habe nur den Simultanübersetzer bei Phoenix letzte Tage zitiert. Aber hallo erstmal.
Hallo, ja, gut gelaunt ist leicht übertrieben. Ne?
Du siehst wahnsinnig gut gelaunt aus.
Ja, ja.
Gute, ich weiß nicht, in den drei Minuten, die wir gerade schon gesprochen haben, ja, du machst so
gute
Laune auf.
Gute Miene zum bösen Spiel. Jetzt ist er Präsident, ne?
Goldlocke.
Goldlocke.
Ja, und ich hab nämlich die Antrittsrede habe ich mir auf Phoenix angeguckt.
Ja.
Und da war ein Moment, leider nehmen wir jetzt gerade auf, wo jetzt gerade TV Total im Fernsehen läuft. Ich vermute aber mal, der Ausschnitt wird auch bei TV Total heute gezeigt, weil nämlich der Simultanübersetzer, der die Antrittsrede von Biden von Trump übersetzt hat, warum auch immer dachte der irgendwann, dass der nicht mehr live drauf ist und hat halt in die Regie gefragt, wie lange die denn bei dem Scheiß hier noch bleiben wollen. Und Phoenix ist ja ein Sender von ARD, ZDF zusammen und die ARD hat dann eine Pressemitteilung kurz danach rausgekommen, dass das ein technischer Defekt war. Von wem jetzt? Aber wirklich, wenn man muss ein bisschen suchen, man findet aber noch den Ausschnitt im Internet.
Ja, sowas ist schön.
Wie lange wollt ihr, Sommer? Fand ich mit dem Sommer davor, fand ich schön. Sommer, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß hier bleiben? Ja, aber wie will man diese, hast du die Antrittsrede gesehen?
Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft. Ich habe ein paar Ausschnitte natürlich gesehen. Aber
es ist, ich wollte auch nur kurz reingucken, aber ich bin, vor allem habe ich in der Küche stehend auf dem Handy, ist mir eingefallen, dass gerade die Rede ist, und habe ich auf dem Handy das angemacht und ich stand tatsächlich eine halbe Stunde lang mit dem Handy in der Küche und habe auf dem Handy auf dem Handy Fernsehen geguckt. Mm. Aber ich wie so ein Unfall, man konnte da nicht weggucken.
Ja, das glaube ich. Also, das soll ja auch nicht sehr versöhnlich gewesen sein. Ne? Normalerweise sind Präsidenten in ihrer Antrittsrede immer sehr versöhnlich und
überhaupt nicht. Das war ein Angriff auf alles um ihn herum. Mhm. Irgendwie. Und nein, aber wirklich wie auch so mit so Kindergartenwünschen dabei. Den Panama-Kanal jetzt einzuvernehmen und Golf von Mexiko heißt jetzt Golf von Amerika.
Ja, davon lässt er irgendwie nicht ab. Ne?
Wir stecken eine USA-Flagge auf den Mars. Mhm. Was alles in den nächsten 4 Jahren passiert, das ist ja ein Prachtkerl.
Ein Prachtkerl. Ja, ich meine, was ich genauer beobachtet habe, waren die ganzen Dekrete, die er erlassen hat, also diese Executive Orders, statt Gesetze lässt er einfach Executive Orders und er ist erstmal aus der WHO ausgetreten, dann aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und hat alle Regularien zum Thema Diversität abgeschafft.
Stimmt, auch das, genau.
Auch das, außerdem hat er ein paar riesige Naturschutzgebiete für Ölbohrung freigegeben. Nur den Krieg in der Ukraine hat er nicht innerhalb von 24 Stunden beendet. Da hat er den Mund wohl etwas zu voll genommen.
Naja, aber jetzt so ein Dekret, ne? Das heißt ja erstmal auch noch mal gar nichts. Der kann das unterschreiben.
Ja.
Da passiert ja nichts erstmal.
Erstmal passiert nichts. Rein gesetzlich ist das auch so, dass die anfechtbar sind zum Teil und vor allem ist das für die nächste Regierung sehr einfach, die wieder zurückzunehmen.
Ja.
Allerdings hat auch Biden sehr viel mit diesen Dekreten regiert, weil wenn man in den beiden Parlamentshäusern, also dem Senat und dem Kongress, keine Gesetze mehr durchkriegt, weil so ein 50-50-Putt entstanden ist, dann hat man nur noch das Dekret als Möglichkeit, irgendwelche Sachen zu bewegen. Und das machen die alle seit Jahren.
Aber ich finde, der hat nicht weit genug gedacht. Ne? Also ich würde den Panama-Kanal ja auch umbenennen in Amerika-Kanal.
Ja.
Und so Sachen. Also das ist doch, also wenn man schon mein Gott, ist der weit draußen. Wirklich unfassbar. Und dann, so, also da, wirklich, eigentlich muss man sich das nochmal angucken. Das so kurz, ich glaube, kurz vor der Rede wollte er seiner Frau dann noch einen Kuss geben. Aber die küssen sich ja nicht. Sondern der hat so 3,2 Zentimeter vor ihrer Wange hat er angehalten.
So ein, was habe ich heute gehört, nochmal ein Luftikus.
So ein Luftikus, und sie hatte ja auch so einen Hut auf, dass man ihre Augen komplett gar nicht den ganzen Tag über gesehen hat.
Wie Clint Eastwood in, wie hieß der Film noch, für eine Handvoll Dollar oder so.
Und als der dann an diesem Schreibtisch saß und diese ganzen Dekrete nach und nach unterschrieben hat, stand sie ja auch so schräg dahinter, wo ich dachte, wenn die jetzt einfach die Scheidungspapiere da so zwischenmogelt, dann unterschreibt der den auch. Die hat die gar keinen Vertrag mit.
Und irgendwie hatte die ganzen Dekrete unterschrieben in so einer Turnhalle, ne? Also auf der Bühne.
Aber meine Theorie ist ja, es wurde ja da ins nach innen, wo rein das verlagert wurde, über auch die Antrittsrede und so, angeblich, weil zu kalt draußen.
Ja.
Glaube ich nicht.
Also es waren angesagt, ich weiß nicht, wie es dann am Ende tatsächlich wurde, -11 Grad als absolute Tiefstemperatur. Darüber lachen wir in der Eifel doch nur.
Ja, und
da stehen wir zu Karneval draußen und lassen uns von Kamelle abwerfen.
Also wenn ein Mann wie Trump die Möglichkeit hat, vor Hunderttausenden von Menschen in live zu stehen und seine Antrittsrede preiszufallen, dass er sein Pippi Langstrumpf gewäscht hat, dann wird er das doch machen, wenn da nicht die, wie heißen die, nicht CIA, wie heißen die, die mich schützen, Secret Service, nicht gesagt hätten, komm, wir gehen mal lieber rein.
vielleicht war es ihm auch einfach zu kalt.
Ich glaube nicht.
So einfach im Anzug. Aber Grönland will er haben, ne?
Ja, klar. So, wenn wir jetzt schon den großen Abwasch machen. Übrigens, zwischendurch, sei froh, dass es keinen Geruchspodcast gibt mittlerweile.
Warum riechst du?
Weil ich war eben bei der Gyrosbude meines Vertrauens. Das Problem ist, das ist super geil, aber danach riecht man auch wie die Gyrosbude meines Vertrauens. hier weht ein Windchen nur aus meinem Pullover. Aber dann können wir den ganz großen Abwasch machen und nochmal ganz kurz über Elon Musk sprechen.
Oh ja. Oh ja. Der wird langsam zu meinem Lieblingsthema irgendwie. Der ist ja so bekloppt. Wie so ein Affe tanzt er da auf dieser Veranstaltung und macht so eine Art Hitlergruß und also zweimal direkt. Wobei ich habe mir das ein paar Mal angesehen. Es ist kein Hitlergruß. Aber wie ich jetzt gehört habe, ist das exakt die Geste. Ob der das jetzt weiß oder nicht, sei dahingestellt. Aber es ist original.
Es heißt ja, der hat sich vorher so aufs Herz gehauen, so dass er das Herz in die Menge wirft. So.
Und genau das machen die amerikanischen Nazis. Das ist deren Gruß.
Mhm. Mit erst aufs Herz hauen.
Erst aufs Herz und dann die Hand so hochwerfen. Also ähnlich dem Hitlergruß, aber nicht identisch.
Weißt du, wer mir in diesem Zusammenhang jetzt echt ein bisschen leid tut? Alice Weidel, ne? Weil die ist ja jetzt ganz, ganz verwirrt, ob Elon Musk jetzt nicht doch ein Kommunist ist.
Ja! Das wäre ja fatal.
Die weiß doch jetzt gar nicht mehr Bescheid.
Und der ist ja auch für Elektroautos.
Ja. Wobei das geht ja so ein bisschen auseinander. Elektroautos will Trump ja auch abschaffen oder zumindest nicht mehr fördern.
Nicht mehr fördern, genau. Und da stoßen nämlich zwei Welten aufeinander. Das sind die konservativen Rechtsradikalen, allen voran diese komischen evangelikalen Christen. Mhm. Und modernen Rechtsradikalen wie Musk und dieser Peter Thiel und wie sie alle heißen, die auch alle irgendwie ganz komische Sachen im Schilde führen, aber total unreligiös sind und damit überhaupt nichts zu tun haben.
Ja, ich bin mal gespannt, was da, ich mache mir in erster Linie Sorgen, dass mein nächstes iPhone total teuer wird.
Könnte passieren, ja. Ne? Mhm.
Also das wird mich dann am meisten treffen. Nee, Spaß.
Ja, man muss sagen, wir in Europa haben dem aber auch nichts entgegenzusetzen. Ne? Irgendwie Windows, Apple, alles aus Silicon Valley und demnächst mit hohen Zöllen behaftet, wenn wir Pech haben.
Ja, ich, also bei diesen ganzen Sachen, die auch so, so die Weltwirtschaft und so angehen, sage ich ja mal ganz ehrlich, mal abwarten, ne? Weil der hat ja nicht nur Dummköpfe um sich herum. Der hat ja schon auch den einen oder anderen, der vielleicht mal ein bisschen aus europäischerer Sicht sieht oder aus realistischerer. Aber
es wurde schon gesagt, zumindest was sein Führungspersonal angeht, diesmal sind keine Erwachsenen im Raum. Das war ja bei seinen, in seinen ersten 4 Jahren hatte er ja noch tatsächlich gestandene Politiker um sich herum, die aber einer nach dem anderen entweder gefeuert wurden oder selber gegangen sind. Und jetzt ist keiner mehr, der irgendwie noch Verstand und
aber Wissen das passt, hat. Das passt wieder zu meinem Bild des Kindergartens, wo in der Mitte Pippi Langstrumpf rumrennt und macht, was sie will.
Ja, ja, genau so ist das. Genau so sieht er sich.
Ja. Ja, und dann gab es einen Gerichtsentscheid in Köln. Aldi muss die Dubai-Schokolade aus dem Programm nehmen.
Warum das denn?
Weil die in der Türkei gestellt wird. Und also ich verstehe diesen Gerichtsentscheid nicht, ne? Weil, also es steht hinten drauf, dass das in der Türkei hergestellt wird. Aber es wäre ja irreführend, weil der Verbraucher denken würde, das ist Schokolade aus Dubai.
Müssen jetzt draufschreiben, das ist Schokolade Dubaier Art?
Warum so weit denken? Dann, was ist denn, wenn ich mir einen Berliner kaufen will?
Ja.
Was ist denn, wenn ich in den Laden gehe und mir Katzenzungen kaufe? Was ist denn, wenn ich mir was? Maßriegel. Rittersport.
Oh.
Also diese Gerichtsentscheidung, die geht mir überhaupt nicht in den Kopf, weil dann kann man ja jetzt alles, dann ist ja alles irreführend.
Ja. Ja, da ist was dran.
Spaghetti-Eis. Also jetzt, da weiß man ja gar nicht mehr.
Nee, das müssen wir aber mal genauer erklären.
Aber ist dir das mal aufgefallen? Ich weiß nicht, wie das bei dir in den Läden ist, ob jetzt bei Aldi, ob bei Rewe oder bei Edeka. Insbesondere an der Kasse stehen jetzt immer so große Aufsteller mit Pistaziencreme und Pistazienlikör und Pistazien.
Ja, kürzlich ist mir irgendwas aufgefallen. Was war denn das? Ich glaube, das war so eine Pistaziencreme, genau. Zum selber Basteln von Dubai.
Genau, und meine Vermutung ist ja, die haben einfach viel zu viel von der Scheiße eingekauft, weil die dachten, der Hype geht doch mehr durch die Decke und jetzt haben die einfach die Lager voll Pistaziencreme.
Aber es war scheiße teuer.
Ich habe gar nicht auf den Preis geachtet. Ich war nur so erstaunt, weil normalerweise macht Aldi ja keine Sonderartikel an der Kasse. Mhm. Die machen da ja die Blumen, glaube ich, und dann diese Standardwaren, die oben über dem Band sind. Aber die machen ja jetzt nicht so Sonderausstellungen, ne? Und da war ganz klar so ein Aufsteller mit der Pistaziencreme.
Ja, ist mir auch gefallen.
Ja.
Aber da habe ich nicht zugeschlagen, weil irgendwie das war so ein kleines Päckchen nur mit dieser Creme oder Pistazienpaste oder irgendwas für 8 Euro.
Echt? Und ja, gut. Kann man sich aufs Brot schmieren oder was weiß ich.
Können sie selber essen.
So, und dann ich habe hier noch eine Sache auf dem Zettel stehen, die ich eigentlich in der großen Neujahrsfolge, also in der echten Neujahrsfolge noch erzählen oder dich fragen wollte. Nämlich, es ist ja bekannt, dass noch D-Mark im Umlauf sind, ne?
Anscheinend. Ich habe lange keine mehr gesehen, aber.
Und es werden auch noch, jedes Jahr werden jetzt auch noch, wird auch noch D-Mark, du kannst ja bei den Banken, bei den großen, kannst du ja noch die D-Mark auch noch eintauschen, aktiv. Mhm. Weißt du, wie viel im Jahr 2024 an Mark zurückgegeben wurde? Schätz mal.
Boah. 1 Million?
53 Millionen Mark wurden eingetauscht. Was? Ja. Und weißt du, wie viel Mark noch fehlen? Insgesamt? Oh.
Ich hätte nicht mal den blassesten Schimmer, wie viel D-Mark quasi am letzten Tag der D-Mark im Umlauf waren. Nee, wie viel Geld ist denn im Umlauf?
keine Ahnung, bei mir immer so ein Zwanni. Nee, aber tatsächlich, es fehlen noch 12,2 Milliarden Mark.
Wow.
Bargeld. Die noch irgendwo
unter Matratzen
in irgendwelchen liegen. Kleiderschränken, Matratzen oder wirklich wahrscheinlich ja auch in irgendwelchen Matratzen verbrannt wurden, weil die direkt auf die Müllkippe gegangen sind. Ne? Mhm. Oder verbuddelt. Was meinst du? Irgendwo noch so Millionen von Mark verbuddelt.
Ja, irgendwelche Erpressungsgelder und Lösegelder und die.
Ja. Aber ich fand allein jetzt diese 53 Millionen, die im letzten Jahr zurückgegeben wurden, das sind ja wahrscheinlich so Funde. Oma ist gestorben,
ja.
Schublade aufgezogen und dann liegen
300, noch mal 300 Mark gefunden.
Genau. Also.
Ja, ich meine, für 5 Mark würde wahrscheinlich keiner zur Bank gehen, oder? Na, vielleicht schon.
Das kostet bestimmt vor allem erstmal 5 Euro Gebühr.
Das kostet bestimmt Gebühr. Ja.
So viel Milliarden Mark fehlt.
Jetzt muss ich wirklich mal irgendwie in Erfahrung bringen, wie viel Geld im Umlauf ist. Und entspricht das, also früher wurde das ja irgendwie gegen Gold gerechnet. Also da hatte jeder Staat mit eigener Währung hatte ja eine Goldreserve. Mhm. Und das war quasi das Äquivalent dessen, was als Bargeld unterwegs war. Aber diese Goldreserve gibt es ja nicht mehr.
Als 1:1 Gegenwert, ne?
Mhm. War das. Genau, zur Stabilität der Währung. Aber das gibt es ja seit ewigen Zeiten nicht mehr und seit dem Euro schon gar nicht mehr. Wie viel Geld ist in Europa im Umlauf? Ist das mehr als das, keine Ahnung, das BIP, das, wie heißt das, Brutto?
Bachelor in Paradise.
Bachelor in Paradise.
Weil dieses Format, das machen wir ja. Und seitdem wir dieses Format machen, ist BIP für mich einfach verbrannt, mich mit Bachelor in Paradise. wirklich vollkommen verbrannte Abkürzung.
Apropos BIP, also Bruttoinlandsprodukt, heißt das. Dazu habe ich heute zufällig noch eine interessante Zahl gehört, denn Trump fordert ja 5% Verteidigungsausgaben von Deutschland und anderen. Und die reden immer von 5%, das klingt ja nach nichts.
Wir haben jetzt aktuell 2 oder so, ne?
2, genau. Und Habeck hat schon gesagt, wahrscheinlich müssen wir auch 3,5 ausgeben. Und Trump will 5% haben. Mhm. Aber das ist nicht etwa vom Bundeshaushalt 5%, sondern vom Bruttoinlandsprodukt. Und 5% würde bedeuten knapp 50% des Bundeshaushalts.
Huch.
Das heißt Kriegswirtschaft. Im Moment geben wir, keine Ahnung, etwas über 50% für soziale Aufgaben aus. Mhm. Das wäre das dann für Rüstung und für den ganzen Rest wäre keine Kohle mehr da.
Aber stabiler NATO-Partner für Trump.
Genau.
Und vor allem, in was will man das denn alles investieren? Weil so viele Soldaten gibt es ja in Deutschland gar nicht, die das alles bedienen können. Dann steht hier alles voll so Panzer und so, die original verpackt irgendwo im Karton noch.
Und es gibt gar nicht so viele Rüstungsfirmen, die das alles bauen können.
Das ist so, alles so klein, so lustig gedacht, finde ich.
Ja.
Stell dir mal vor, jetzt würden alle europäischen oder alle NATO-Staaten hingehen und 5% ausgeben wollen. Wohin denn?
Ja. Unmöglich.
Ja, man. Wenn es nicht so lustig wäre, ne? Aber
ja.
es ist eigentlich so überhaupt nicht lustig, aber doch, schon. So, und dann habe ich was gesehen. Und ich wollte mal wissen, du als alter Australier, ne? Manchmal, du gibst dich ja schon auch als bekennender Australier aus, weil du mal da warst. Kennst du die australische 100-Dollar-Note?
Gibt's die überhaupt?
Die gibt's.
Ja?
die gibt's. Und da ist eine Person abgebildet. Und du musst jetzt raten, welche Namensgeberin, so viel kann ich schon mal sagen, auf diesem 100, australischen 100-Dollar-Schein abgebildet sind. Ist das die Namensgeberin der Pizza Margherita, der Königsberger Klopse, des Pfirsich-Melba-Eises oder des Böff-Stroganoff?
Boah, Peach-Melba? Wer ist denn auf der 100-Dollar-Note? Also, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn es die Queen Elizabeth wäre, die ja nun nicht mehr unter uns weilt, aber wahrscheinlich.
Aber die habe ich jetzt immer nicht vorgelesen. Ne?
Ja, aber wer. Die Namensgeberin der Pizza Margherita ist irgendeine Prinzessin, glaube ich. Hat irgendwie gar nichts mit Australien zu tun. Italienisch oder sowas. Oder Französisch. Irgendwie sowas in der Art. Pfirsich Melba.
Königsberger Klopse.
Königsberger Klopse. Was haben die mit Australien zu tun?
Man weiß es nicht. Und Böff Stroganoff?
Der Herr Stroganoff hat die wahrscheinlich erfunden, keine Ahnung.
Ja, und der Königsberger Klopse, das war auch die Petra Klops.
Ja. glaub ich. Nee, ich habe nicht die geringste Ahnung.
Bleibt ja nur für sich Melba.
Ja, aber woher und kommt das für sich Melba?
Das ist die Namensgeberin, heißt Nelly Melba und war Ende des 19. Jahrhunderts Sopranistin und hat 1884 ein Konzert in Melbourne gegeben vor so großen Gesellschaften und angeblich wurde danach immer dieses Eis bestellt und wurde dann nach ihr benannt.
Und warum ist die dann auf dem 100-Dollar-Schein gelandet?
Ja, weil sich das irgendwie, weil die so ein Erfolg, also so eine erfolgreiche Sopranistin in Australien dann wurde. Also die hat sich danach dann erst, also das Pfirsich-Melba, das ist nur, sie ist die Namensgeberin dafür, aber die ist eine bedeutende Persönlichkeit irgendwie in Australien.
Hm. Kannst du mal sehen.
Weil ich meine, 100 Dollar, also früher war das doch so, dass die, umso höher der Geldschein, desto bedeutender eigentlich, ne?
Ja, wahrscheinlich. Mhm.
Also der muss die Nelly muss da ganz schön eingerissen haben.
Also das Einzige, also ich meine, weißt du, wenn du irgendwo in einem Land unterwegs bist, guckst du dir die Geldscheine gar nicht so genau an. Das Einzige, was auffällig ist in Australien, ist, dass die Geldscheine extrem bunt sind, also irgendwie so knallige Farben haben und Fenster. Also kannst, die haben so Fenster in den, in den Geldscheinen. Also kannst du nicht den Finger durchstecken, sondern das ist irgendwie so ein klarer Teil des Geldscheins ist da drin und da kannst du durchgucken.
Warum?
Ja, warum? Hat wahrscheinlich auch was mit Fälschungssicherheit zu tun.
Wusstest du eigentlich, was auf den deutschen Euroscheinen abgebildet ist?
Wüsste ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt.
Es ist, also hätte ich auch im Leben nicht gewusst, aber wenn du wenn das so auch so weit her auf deutschen Euroscheinen sind einfach Brücken. Da sind einfach verschiedene Brücken.
In Erinnerung an die, die alle schon eingestürzt sind, oder warum?
Irgendwelche, das sind alles Brücken aus Deutschland.
Mhm. Irgendwelche berühmten Dinger?
Weiß ich nicht.
Haben wir berühmte Brücken? So wie die Italiener, die keine Ahnung, Ponte Vecchio und Seufzerbrücke und
so. Ich weiß nicht, muss aber noch, seitdem ich das jetzt weiß, sehe ich nur noch Brücken bei mir im Pop.
Ich könnte ja nicht mal, bis auf vielleicht den Fünfer, der ist so blau-grau. Der 20er ist blau, der 10er ist rot, der 50er ist braun. So langsam, wenn ich drüber nachdenke, komme ich auch auf die Farben.
Aber 100 wüsste ich nicht.
100 ist grün.
Ah, und 200 ist gelb.
Gelb, genau. Hm.
Und 500 war lila oder so.
Ja, ja, kann sein. Ich glaube, ich habe einmal einen gesehen.
Hm. Nee, aber ich finde die Brücken. Ja, in Deutschland ist man sich noch was wert.
Ja,
genau. Sag mal, komm her, heute drehen wir die rein. Heute fangen wir mal mit Musik an.
Oh ja.
Ja?
Oh ja.
Was hast du denn mitgebracht?
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Ich habe es schon 2 Wochen auf dem Zettel, denn Anfang Januar hatte David Bowie Geburtstag. Mhm. Hätte Geburtstag gehabt, um genau zu sein. Er ist ja mit 69 Jahren verstorben, 2016. Da habe ich mal einen Klassiker von ihm mitgebracht, von 1977 aufgenommen in Berlin in den Hansa-Studios, den Song Heroes.
Ah, okay. Der sagt mir sogar was.
Kennst du bestimmt.
David Bowie ist manchmal auch gar nicht so schlecht, ne?
Ja, wenn man mal so genau hinguckt, hat er unglaublich viel gutes Zeug gemacht.
Apropos, ich muss jetzt auch an der Stelle wirklich mal eine Lanze für die verkocht und abgedreht Song des Tages Playlist machen. Ne?
Ja.
Silvester haben wir von 18 Uhr bis 4 Uhr morgens die...
So lang ist die?
Nee, die ist länger. Ich glaube mittlerweile 13 Stunden oder so.
Echt?
Ja. Wow. Und ich habe die einfach irgendwann abends angemacht und wirklich, da sind... Also es stört nicht, aber trotzdem läuft die ganze Zeit gute Musik.
Ja.
Das ist echt. Also ja, es gibt vielleicht gibt es 3 Ausfälle, die kommen aber dann in aller Regel von mir, weil ich irgendwie Heino oder so. Aber ansonsten ist das wirklich eine spektakuläre Playlist.
Ja, die ist gut.
Kann man echt machen. So, und ich erweitere die jetzt noch mit einem Titel, da hätte ich überhaupt, oder einem Künstler hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass ich den überhaupt jemals auf diese Liste tue, aber I'm Still Standing von Elton John. Ist das ein geiler Song?
Ja.
Boah, ich habe den letztens, ich hatte Kopfhörer auf, deswegen habe ich den so bewusst gehört, weil der irgendwie in einer Reportage oder so eingebaut war. Und dann habe ich mir den mal bewusst angemacht. Mhm. Und der ist ja von 83, der Song. Und das ist ein geiles Arrangement mit diesen Chören und dem Bass und so. Das ist so. Das ist ein richtig guter Titel.
Das ist sehr gut gemacht. Ich verbinde mit dem Song und dem Album einen Toskana-Urlaub mit meinen Eltern. Da kam das
und da Album raus. Und da hattest du Liebeskummer, oder was?
Nee, gar nicht. Aber da hatte ich irgendwie, ich glaube, einen Walkman und Kassette hatte ich mit. Und ich glaube, nur dieses eine Album auf Kassette, vielleicht auf der anderen Seite noch irgendwas. Aber ich habe
Too Low for Urlaub, Zero heißt es.
Genau, ich habe den ganzen Urlaub die Platte gehört.
Also das Gitarrensolo hinten ist ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt. Mhm. Und was ich ja gar nicht verstehe, wieso hat man damals diese komischen Fade-Outs gemacht? Also keinen definierten Songende, sondern Refrain läuft und dann ein Fade-Out, und so ein Fade-Out funktioniert nie so, dass der sauber hinten rausgeht, sondern auf einmal ist das so, zack, weg.
Ja, damals hat man die ja auch noch von Hand gemacht.
Ja, aber man hatte damals ja auch schon ruhig laufende Hände. War ja nicht so, dass damals alle gezittert haben.
Also, ja, aber wenn du so einen großen Fader hast und du ziehst den langsam nach unten, da kommt so eine Schwelle von noch ein bisschen auf gar nichts. Und dann ist der Song weg.
Aber warum? Warum nicht ein Songende?
Tja. Jeder Song kommt irgendwann mal zum Ende, auch wenn das Ende vielleicht nicht besonders ausgedacht ist, irgendwie oder geplant ist, aber oft muss man ja auch eine gewisse Länge einhalten. Also wenn dann irgendwie 3 Minuten 20 erreicht sind, dann muss der Song irgendwie möglichst zeitnah zu Ende gehen.
Ja, aber es gibt doch, also gerade in dem Fall von I'm Still Standing, gibt es doch so 1000 Möglichkeiten, wie man den Song enden lassen kann. Die einfachste einfach, Refrain, Schlag auf die 1 und dann nur noch die Vocals, I'm Still Standing, Schluss.
Ja, so. Kann man machen.
Fände ich ein definierteres Ende als das.
Und wenn ich mich richtig erinnere, waren Fade-Outs auch besonders beliebt bei Radio-DJs, weil die dann nämlich da reinreden konnten, beziehungsweise den nächsten Song anspielen konnten in den Fade-Out. Und nicht überrascht wurden von irgendeinem plötzlichen Ende. Mhm.
Okay, ja, finde ich, das ist ein Argument. Doch. Egal, aber bis zu dem Gitarrensolo und dem anschließenden Fade-Out, Tip-Top-Song.
Ja, ja. Gibt es denn heute keine Fade-Outs mehr? Ich mag Fade-Outs, ich finde die gut.
Echt? Mhm. Also habe ich, deswegen ist mir das so sehr bewusst aufgefallen, habe ich seit Jahren nicht bewusst wahrgenommen.
Also bei Charts-Zeug? Ich meine nicht, dass ich das hören würde oder du auch nicht, aber...
Ich glaube nicht. Ne? Nee. Ja, das kommt da drauf.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Gefolgt von
Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie Unnützes Wissen.
Geht nämlich direkt weiter mit Musik. Ich habe nämlich unnützes Wissen aus der Rubrik Musik mitgebracht. Ja, Musik weiß ich nicht. Ich muss gerade überlegen, wie rum ich es mache, weil ich bezweifle, dass du die Melodie oder das Lied kennst. Ich versuch's mal. Sag dir das hier was? Das ist die...
Pac-Man?
Nee, das ist nicht Pac-Man, das ist Tetris. Das ist Tetris. Die auf dem Gameboy dieses Blöckchenspiel Tetris. Und das ist mir, habe ich letztens gelesen. Also ich wusste das, aber habe es dann nochmal gelesen. Weißt du, wo die Melodie herkommt?
Nee.
Also das ist ja... Nintendo ist ja ein chinesisches Unternehmen.
Japanisch, ne?
Das Musikthema ist allerdings ein russisches Volkstanzthema von, warte mal, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben. Das Volkslied namens Korubei Niki und ist mehrfach neu interpretiert worden, unter anderem von den Red Army Corps und dann klingt es auf einmal so. So, Schluss.
Das sind aber kaum Parallelen zu erkennen, ne?
Nö, doch. Ja. Also das Hauptthema ist da schon auf jeden Fall drin.
Ich glaube, die Herausforderung damals bei so Computerspielen war, dass die diese Melodien, die mussten monophon sein. Ich glaube, die hatten nicht genügend Computerpower, um Akkorde darzustellen und so.
Warte, ich... Nee, doch, das sind mindestens...
Duophon.
Die Basslinie
und die Melodie, die immer, aber immer irgendwie dazwischen landet, kann das sein?
Ja, kann schon sein. Angeblich ist in diesem Gameboy auch der Soundprozessor damals verarbeitet gewesen, der dann im Atari auch verbaut wurde.
Ja, am Atari habe ich noch gearbeitet.
Aber das ist jetzt fast auch schon jetzt in Richtung Boomer-Kategorie.
Fast, ja. Sagen wir mal so, ich habe meinen ersten Atari von einem Boomer geschenkt bekommen.
Diese? So, was hast du an unnützem Scheiß mitgebracht?
Ja, aus aktuellem Anlass. Die Brände in Kalifornien sind ja im Moment ein großes Thema. Und das ist ja quasi in unmittelbarer Nähe des Pazifischen Ozeans. Warum fliegen die mit ihren komischen Wassersäcken nicht einfach über den Pazifik und holen sich das Wasser da raus, um dann die ganze Gegend abzulöschen? Warum machen die das nicht?
Warum? Also machen die das nicht? Fragezeichen.
Nee, die machen das nicht, zumindest äußerst selten. Weil das Salzwasser den Boden komplett zerstört und natürlich auch im Oberflächenwasser in tiefer gelegene Gegenden fließt und quasi Wüste veranstaltet. Da wächst nichts mehr, wenn die mit Salzwasser löschen.
Ja gut, wenn das die Feuerwalze da drüber geht, dann ist dann nachher alles wie neu, von daher.
Ja, aber zumindest wächst das hervorragend wieder. Also es gibt ja nicht keinen besseren Dünger als ein Feuer, was darüber gewalzt ist.
Ja, aber echt? Das ist der Grund?
Das ist der Grund. Und also ist der Hauptgrund, aber natürlich auch, dass die ganzen Wassertanks und die ganze Ausrüstung, die dann mit dem Salzwasser in Verbindung kommt, anfängt zu rosten.
Ja, aber doch nicht sofort.
Nicht sofort.
Da muss man halt in 2 Monaten mal so einen neuen Sack kaufen, also sag mal. Ja.
Das ist echt ein Thema. Also da fliegen die dann doch lieber zu irgendwelchen Stauseen und holen sich da das Süßwasser.
Krass, wusste ich nicht. Ja, aber manchmal, wenn da so gerade in den Anfängen, als dann diese ganzen Promis interviewt wurden, die ihre Millionenvilla verloren haben, denke ich mir ja auch, die geben da ein Heidengeld in Kalifornien aus, in L.A. für ihre Bretterbuden. Ich meine, wenn da so ein Feuer drüber geht, dann bleibt ja auch einfach nichts über.
Dann bleibt nichts übrig.
Wenn, ne, also wenn da jetzt so ein deutsches Haus stehen würde, nach deutscher Bauart, dann wäre da ein Feuer.
Ja, und dann würdest du einmal durchfegen und würdest du da einziehen.
Ne, also das ist ja, ob das ein Tornado in Miami ist oder ein Brand in Kalifornien, wenn da irgendwas an das Haus kommt, dann wird es ja einfach mal weg.
Ja, das einzig Massive an deren Häusern sind die Betonplatten, auf denen die ihre Holzkabinen bauen.
Ja. Ja, aber weißt du, diese Sprüche von wegen, ja, es trifft ja nur die Reichen, ist ja natürlich auch immer so ein bisschen gemauschelt, weil es stimmt ja gar nicht.
Ja, stimmt so natürlich nicht. Es sind ein paar Promi-Gegenden betroffen, aber natürlich nicht ausschließlich.
Und auch da, also der Verlust von einem Haus und von Geld, sei mal dahingestellt, aber man hat ja auch mal so ein paar private Sachen in so einem Haus.
Ja.
Ne, das kommt ja auch noch dazu. Mhm.
Und ich habe von einigen Studios gehört, also gibt in dieser Gegend gibt es, haben viele Musiker ihre Studios und viele von denen sind nicht versichert. Das heißt, die hatten mal Studios.
Was ist denn eigentlich mit der Hütte vom Kaulitz?
Weil da habe ich noch nichts
von gehört. Ich weiß, dass die evakuiert wurden, also das ging auch durch die Presse, und der hat in seinem Haus, hat er ja auch ein Studio mit Technik, da muss man nach googeln, wie das, ich weiß nicht, ob es hoffentlich steht es noch, weil da steht Vintage-Technik vom Feinsten, ne?
Oh.
Meine Fresse. Hm. Ich meine, der hat ja auch ein bisschen Geld mit der Musik gemacht, aber boah, ist halt ausgestattet, ey.
Wow. Ja, da ist, kennst du Bob Clear Mountain, einer der berühmtesten Musikmixer? Auch der hat kein Studio mehr.
Boah, bitter.
Und das sind dann natürlich so die prominenten Beispiele, die von Leuten, die genügend Geld haben, sich ein neues Studio zu kaufen. Aber da sind natürlich trotzdem viele persönliche Gegenstände drin und nicht zu ersetzende technische Gerätschaften von ganz früher und so. Das ist schon eine Schande.
Ach, du kannst so glücklich sein. Hier weht gerade ein Hauch von Gyrosbude meines Vertrauens an mir vorbei. Was aber ursprünglich auch mal in mir drin war. Aber also, es weht gerade wieder zurück.
Eine leichte Tzatziki-Brise. Hast du denn einen Tipp der Woche?
Ja, habe ich auch das.
Der Tipp der Woche.
Ist auch nur ein ganz kleiner Tipp, aber aus gegebenem Anlass, ich wohne ja in und um Köln herum und hier ist ja, das Wasser ist ja hier so kalkig, ne? Das ist ja unfassbar. Das ist sogar so kalkig, dass das jetzt geschafft hat, den Wasserdruck an der Küchenarmatur innerhalb von 3 Wochen von normal laufend auf, halte ich fest, null zu senken. Aha. Weil die Kartusche komplett verkalkt ist. Und dann hatte ich, egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann in diesem Atemzug, habe ich mir eine neue Armatur gekauft. Und ich kann nur jedem raten, der mal irgendwann, wenn man mal seine Küchenarmatur wechselt, eine mit Brausefunktion zu kaufen. Also so ein bisschen wie in einer Gastroküche mit so einem Hängeschlauch, wo man so ein Ding in der Hand hat und dann pssst, und dann schaltest du um den Teller abzuspülen.
Ja, das ist super.
Die gibt es mittlerweile so, dass die nicht ganz so gastromäßig aussehen, sondern schon auch noch so ein bisschen Privatküche. Aber das ist so geil.
Ja.
Das ist, das macht richtig Laune.
Für diverse Anwendungen, selbst wenn du irgendwie, keine Ahnung, Lauch waschen willst oder Salat oder so.
Ja.
Viel besser als so ein Strahl.
Ja, weil das wird ja irgendwie noch durch die Löcher auch nochmal so ein bisschen gebündelt. Das heißt, da kommt ja schon aus dem normalen Wasser an, auf einmal dann richtig Druck raus.
Ja, genau.
Also ich drücke jetzt mal, ich habe mir jetzt echt den Kalender eingetragen, immer vorne diese Düse kurz mal in Kalker zu halten.
Mhm.
Weil das möchte ich jetzt nicht, dass der sich wieder zusetzt.
Nee, das ist tatsächlich auch hier in der Eifel teilweise ein Problem. Ich habe einen Wasserhahn in der Ferienwohnung, die ich vermiete, wo so alle paar Monate springt der Durchlauferhitzer nicht mehr an, weil der Wasserhahn so mit Kalk verstopft ist, dass überhaupt nicht mehr genug Druck durch den Durchlauferhitzer läuft, dass der keine Chance mehr hat, irgendwie das Wasser zu erwärmen. Also muss er dann den Wasserhahn aufschrauben, sauber machen und dann läuft das.
Aber nur vorne, den, wie ich jetzt gelernt habe, diesen Perlator, also das ist das Ding, was quasi aus dem Wasserstrahl so einen Schaumstrahl macht. Nur der ist dann so verkalkt.
Genau.
Ja, jetzt hier in meinem Fall war tatsächlich sogar dieses, das heißt Kartusche, also das Ding, was hinter dem Hebel ist.
Ja.
Also da, wo das Wasser durchfließt und man warm und kalt mischt. Das
Ding dann ist natürlich Hopfen und Malz verloren.
Man kann das wechseln, allerdings war da die alte Armatur so eine scheiß viel zu überteuerte Designer-Armaturfirma, die wahrscheinlich da vor 35 Jahren eingebaut wurde und seitdem nie entkalkt. Und deswegen dachte ich jetzt, nee. Ja, nee, auf jeden Fall das nur am Rande für wenn, also der Fall passiert jetzt nicht oft, aber wenn man mal wechselt oder sich eine neue Küche kauft, auf jeden Fall mit Brausekopf.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe auch ein kleines Tippchen aus der Hausfrauenküche. Du kennst ja den Fall, wahrscheinlich kennst du auch die Lösung, aber nicht jeder unserer Hörschaffenden kennt die adäquate Lösung. Wenn du so Eier aufschlägst, ne, da fällt doch manchmal so ein Eierschalensplitter auch mit in die Schüssel.
Hä? Ach, du meinst, wenn man ein rohes Ei so...
Also ein rohes Ei aufschlägt, genau.
Ja.
Und... Du hast bestimmt schon mal versucht, mit dem Finger rauszuholen. Du kriegst das Ding gar nicht zu fassen, das haut ab vor dir.
Mhm.
Oder mit dem Löffel oder mit einer Gabel.
Mit dem Finger geht es besser als mit dem Löffel.
Ja, aber ist alles eigentlich aussichtslos.
Und jetzt, okay, jetzt kommt die Lösung.
Jetzt kommt die Lösung.
Weiß ich nämlich nicht.
Mit einer halben Eierschale, eine, die du vorher schon aufgeschlagen hast, kriegst du das ohne Probleme raus.
Wie kannst du einfach so rauslöffeln denn?
Kannst du einfach rauslöffeln. Und kein Mensch weiß warum, aber wenn du mit dem Löffel reingehst, haut der Splitter ab.
Ja, aber vielleicht, weil die Beschaffenheit in dem halben Ei, also die Wandbeschaffenheit, so, da war ja vorher das Ei dort, Eiweiß auch drin.
Genau.
Dass das da irgendwie ganz anders abperlt.
Mhm.
Oder die... Ja, weißt du, aber was mir, wenn ich da mit so einem halben Ei da drüber dann friemeln würde, ne, dann würde ich mir noch mehr Splitter da rein krümeln, glaube ich. Also, weil das ist der Nachteil dann.
Jetzt fällt mir gerade noch ein Tipp aus der Profiküche ein. Wenn du viele Eier aufschlagen musst, so 10, 20, 30 oder so, dann schlägst du die alle, also wenn du die trennen musst, nicht nur aufschlagen, sondern trennen zum Backen oder so.
Mhm.
Dann schlägst du die ganz einfach in eine große Schüssel auf, ganz vorsichtig, alles komplett rein und dann holst du mit bloßen Händen die Eigelbe raus und lässt das Eiweiß zwischen den Fingern rauslaufen.
Entweder so oder es gibt auch einen Trick, wenn man nur ein Ei trennen will, mit einer PET-Flasche.
Das habe ich auch schon mal gesehen.
In eine Schüssel rein und dann eine leere PET-Flasche, Unterdruck erzeugen.
Mhm.
vorsichtig aufs Eigelb setzen und dann das Eigelb in die Flasche reinsaugen und dann wieder raus. Das geht auch nicht schlecht. Ich hab aber auch irgendwann mal so ein Video gesehen. Angeblich kann man so ein Eigelb auch mit zwei Fingern so kneifen. Also nehmen und einfach hochziehen. Das ist wie so ein, als hättest du dann Luftballon mit Wasser gefüllt, den du so rausziehst.
Ja, die haben so eine komische Haut, die ziemlich flexibel ist. Wahrscheinlich geht das, habe ich noch nie ausprobiert.
Ich schon, ist geplatzt. aber ich, warum auch immer, sehe ich immer mal so Videos, wo das Leute machen, aber es geht nicht.
Geht nicht.
vielleicht hab ich zu harte Finger.
Wahrscheinlich.
Meine Haut ist ja, die ist ja wie Sandpapier.
Und dafür braucht man Damenfinger. Gepflegte Damenfinger.
Boah, falls du mal zu fettige Hände hast, ne? Ich habe nämlich, das ist auch so ein Tipp. Nee, der Tipp kam sogar von dem Installateur, der da war. Wenn man hier so ein Waschbecken hat und da so Ablagerung und Verkalkung drin hat, sagte der, alles Spezialmittel ist alles Quatsch. In einem Spülmaschinentab ist alles drin, was man braucht. Einfach heißes Wasser auflösen lassen, eine halbe Stunde stehen lassen. Ja, man sollte sich aber Handschuhe anziehen. So ein Spülmaschinentab entfettet deine Hände bis auf den Knochen, ey. Wenn du da danach so mit dem Schwämmchen oder mit der Bürste da so da rumschrubbelst, ne? Boah, ist das trocken danach. Das ist, wenn du dann die Hände wäschst und die abtrocknest, fühlen die sich gar nicht trocken an, weil das fühlt sich an, als wäre es gar nicht deine Hand. So, das ist so trocken, also du musst wirklich sofort da Fett drauf geben. Wow. Das macht schon seine Arbeit, so ein Ding. Ja, das waren die Tipps der Woche. Ich könnte dir jetzt noch so einen kleinen Frag den Kochmarathon um die Ohren werfen mit exakt drei Fragen.
Da bin ich dabei.
Kommen wir zur Rubrik Weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
Erste Frage geht auch ganz schnell. Wir hatten die Frage genau andersrum schon mal, nämlich welches Küchenutensil jeder zu Hause haben sollte. Welches Küchenutensil sollte man denn auf gar keinen Fall zu Hause haben?
Sollte man also welches Profi-Utensil sollte man nicht zu Hause haben?
Ja, oder auch Amateur-Utensilien. Also wo du als Profi sagst, weg mit der Scheiße, das geht mit einem Messer einfach viel besser. Oder weg mit dem Mist, dafür hast du doch einen Topf.
Ja, so spezialisierte Töpfe wie ein Spargeltopf oder so eine Scheiße. Oder
aber der hat auch den Vorteil, dass der so hoch ist, ne? Dass man die...
Ja, dann kann man den Spargel im Stehen kochen, aber warum sollte man den nicht im Liegen kochen? Ist doch viel bequemer für den Spargel.
Ja, weil der dann so einen Riesentopf nehmen muss und total viel Wasser.
Naja, das Wasser ist das Gleiche.
Das stimmt.
Nur liegend statt stehend. Nee, vor allem dauert das gerade auf so Privatherden, dauert das ewig, bis du so einen hohen Topf mit kleiner Stellfläche zum Kochen bringst. Mhm. Wenn du einen flachen Topf hast, kocht das viel schneller. Das fiel mir jetzt ein zum Beispiel.
Was hältst du denn zum Thema Eierkocher?
Ach so. Ja, Blödsinn.
Echt Blödsinn. Oder?
Ja.
Also ich glaube noch nicht mal, dass das Ding, oft sagt man ja bei solchen Geräten, wie zum Beispiel ja so eine Heißluftfritteuse, macht total Sinn, weil verbraucht für die kleine Sache, die man da macht, einfach viel, 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 viel weniger Energie. Bei so einem Eierkocher kannst du mir nicht erzählen, dass es weniger Energie braucht, als kurz einen kleinen Topf mit Wasser zum Kochen zu bringen.
Nee, Blödsinn.
Ich habe letztens eine Sache gesucht, die ich anscheinend weggeschmissen habe, weil ich dachte, was soll man mit dem Scheiß? Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich habe für meinen Gemüsehobel gibt es so einen Aufsatz, um direkt Julienz zu ziehen, also so Gemüsestreifen. Mhm. Und diesen Aufsatz muss ich weggeschmissen haben, weil ich wahrscheinlich dachte, da schneide ich mir eh nur die Hand in der Schublade dran auf.
Mhm.
Also manchmal muss man auch schon zweimal drum machen. Ich vermute, dass das eben mit dem Umzug damals irgendwie weggekommen ist.
Ja. Also ich finde, man, also diese typischen Haushaltsreiben bzw. Hobel, Mandolinen heißen die in der Profiküche, diese Haushaltsteile, die taugen auch alle nix. Also es gibt so Profi-Hobel, die kosten auch ein bisschen mehr, aber die haben scharfe japanische Messer und die halten ewig. Und damit kann man wirklich hauchfeine Scheiben von irgendwas schneiden und auch mehrfach, ohne das Ding wegschmeißen zu müssen, weil die Messer stumpf werden.
Da sind wir jetzt aber schon wieder bei Sachen, die man braucht.
Ja.
Nicht die, die man nicht braucht.
Ja, diese Haushaltshobel braucht man nicht.
Ja, okay.
Was ich auch nicht verstanden habe, obwohl das vielleicht für den Haushaltsgebrauch ein bisschen Sinn macht, sind so diese Handrührgeräte. Mit den klassischen komischen Ballonschneebesen, so zwei Stück, die man in dieses Gerät reinsteckt.
Achso, du meinst so einen Handmixer?
Handmixer, genau. Und dann Sahne damit zu schlagen oder so. Mhm. Weil, wenn man eh eine Küchenmaschine hat zum Beispiel, wie so eine KitchenAid oder Mulinex oder wie die Dinger heißen, Mulinette, braucht man so ein Ding überhaupt nicht.
Im Prinzip nicht, ne?
Nö. Also in der Restaurantküche wird die Sahne in einem Topf in der KitchenAid geschlagen.
Ja, wahrscheinlich, ich überlege gerade, weil da gab es doch auch nicht nur diese, oder gibt es doch nicht nur diese ballonförmigen Aufsätze, sondern auch so diese Spiralen.
Das sind Teig.
Genau. Und vielleicht ist das einfach auch bei gewissen und gerade kleinen Teigmengen mit diesem Handding besser? Ich weiß es nicht.
Also ich kann mich immer noch daran erinnern, wenn meine Mutter diese Dinger benutzt hat, um Teig zu kneten, dann waren die immer leicht überlastet.
Boah, ich war damals in der Corona-Zeit, als alle inklusive mir angefangen haben, Brot zu backen, habe ich mir auch so ein Teil gekauft, wo ich dachte, scheiße, das billig kauft man zweimal, weil der ist nämlich auch, kam mit Teig gar nicht zurecht. Ja. Ist aber auch ein Gerät, was jetzt nicht mehr bei mir in der Küche ist. Weil ich glaube, das hat den Umzug nicht mitgemacht.
Nee, eine gute Küchenmaschine ersetzt vieles, was man dann auch nicht mehr braucht.
Das war. So, nächste Frage wäre, gibt es ein Gericht, bei dem du trotz seiner Einfachheit immer wieder überrascht über die Komplexität bist?
Über die geschmackliche Komplexität?
Entweder so oder über die Herstellungsweise. Also Beispiel, ist mir die Frage gekommen. Die klassische Frikadelle ist ja im Prinzip so simpel, aber um die so zu machen, dass die schmeckt so, wie man sich die haben will. Also entweder wie bei Oma oder so diese Herzküche. Und das ist, so eine Frikadelle ist nicht nur einfach zusammengekippt, finde ich.
Das ist richtig. Mir wäre dazu ein Gulasch eingefallen. Mhm. Also ich habe Gulasch schon sehr flach gegessen, also es hat nach Gulasch geschmeckt irgendwie, aber es hatte keine Tiefe. Man kann das aber auch richtig geil machen.
Ja, ja. Und geschmacklich? Wo hast du da so ein Ding, wo du immer überrascht bist, wie geil, obwohl der Einfachheit das ist?
Pesto.
Ah, okay, gutes Beispiel. Sehr gutes Beispiel.
Ein Pesto ist ja nichts anderes als zerstoßene Kräuter mit ein paar Nüssen, Käse und Öl.
Ja, passt ganz gut. Ich habe letztens, da ist mir das nämlich auch aufgefallen, habe ich eine Remoulade selbst gemacht, also aber mit selbstgemachter Mayonnaise vorweg. Mhm. Und da habe ich, weil ich dachte, komm, mach mal ein bisschen gesünder, habe ich ein Drittel des Öles durch Olivenöl ersetzt.
Ja.
Und festgestellt, wie scheiße eine Mayonnaise dann werden kann.
Das war extrem bitter, oder?
Jo, die Olive setzt sich so hart durch. Und wo ich dachte, das ist aber jetzt nur Ei und Öl. Aber ich musste das mit der quasi mit der Remoulade, musste ich das ganz schön wieder in die richtige Richtung retten.
Ja. Selbst hartgesottene Italiener machen ihre Mayo nicht mit Olivenöl.
Nee. Das war eine scheiß Idee. Aber da dachte ich auch so, ich muss so eine Kack-Mayo. Es ist gar nicht so einfach.
Aber Mayonnaise ist auch so ein Ding. Die gekaufte Mayonnaise, wie Miracle Whip, wie der Deutsche sagt, hat mit selbstgemachter Mayonnaise nichts zu tun.
Nee, das stimmt.
Eine selbstgemachte Mayonnaise ist eine völlig andere Baustelle.
Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Miracle Whip ist. aber ansonsten steht doch auf diesen Mayonnaisen auch gar nicht Mayonnaise drauf, sondern irgendwie Pommessoße oder so, ne?
Ja, Salatcreme und solche Sachen gibt es.
Weil da gar kein Ei oft drin ist, ne?
Ja, genau. Mhm. Wobei bei den guten, wie zum Beispiel Miracle Whip, ist schon ordentlich Ei drin. Mhm. Aber natürlich pasteurisiert und so weiter und so fort. Und eine selbstgemachte Mayo ist gar nicht weiß. Damit fängt es ja schon an.
Nee, kommt aufs Öl halt an. Ne?
Und kommt aufs Öl an, aber also gekaufte Mayo ist kalkweiß und ich habe keine Ahnung, warum.
Weil wahrscheinlich kein Eigelb drin ist. Haben sie sich gespart, ist zu teuer. Gut, jetzt Thema. Fermentieren, dörren oder anders wie haltbar machen.
Ja.
Beschäftigst du dich mit dem Thema? So Kimchi selber machen oder Sachen trocknen?
Nicht genug, muss ich sagen. Also was ich gerne mache und mache das auch ziemlich oft in der Saison, ist Einwecken. Mhm. Also Pickles sozusagen.
Also ist das nicht dann schon eine Fermentation?
Das ist keine Fermentation, das ist Einmachen, haltbar machen durch Säure, Salz und Zucker. Mhm. Da ist noch nichts fermentiert. Ich habe einmal Sauerkraut selbst gemacht. Das ist fermentieren, also Milchsäure vergären. Mhm. War ziemlich gut.
Aber das ist doch auch nur Salz eigentlich, oder?
Ja. Eingesalzener Weißkohl, der dann irgendwann erst Wasser zieht und dann anfängt zu fermentieren. Mhm.
Ja, da habe ich nämlich neulich gelesen, gerade so insbesondere selbstgemachte fermentierte Sachen sollen unfassbar gesund sein, ne?
Ja, das stimmt. Mhm.
Also auch gegen Krebs und für den Darm wohl super.
Ja, absolut. Sauerkraut ist super, super duper gesund.
Ja, weil ich da würde ich mich gerne mal mehr mit beschäftigen. Aber machst du, ist das in der Gastro, ist das ein Thema, wenn man so Sachen weckt oder fermentiert wegen Lebensmittelsicherheit?
Nee, eigentlich nicht. Wenn man es korrekt macht, kann da auch gar nichts passieren. Hm. Zum Thema Fermentieren gibt es ein Buch, das ich bis zur Flut gehabt habe, was dann aber Richtung Rotterdam geschwommen ist, von dem Betreiber eines der besten Restaurants der Welt, Noma in Kopenhagen.
Ich würde fast sagen, das war das Restaurant
der Wahrscheinlich Welt, ne? Das Restaurant schlechthin. Und der hat René Rezepi oder so ähnlich heißt der. Der hat ein dickes Buch über Fermentieren geschrieben. Das kann ich nur empfehlen. Wenn du das gelesen hast, dann weißt du Bescheid.
Ich habe das irgendwann mal, warum hat das Noma zugemacht? Wegen Überteuerung von sich selbst?
Ich glaube, weil das, was der da verfolgt hat als Konzept, einfach nicht mehr bezahlbar war.
Ah, okay.
Man könnte auch sagen Pleite, aber der hat irgendwie zugemacht, weil das alles nicht mehr bezahlbar war. Der hat ja eine ganze Truppe von Gärtnern eingestellt, die seltenste Sachen angepflanzt haben. Der hatte Jäger und Sammler, die irgendwie über die Strände gezogen sind und Seegras und Algen und was weiß ich alles gesammelt haben. Und den Preis konnte keiner mehr bezahlen.
Diese komplett abgehobene Küche, wo man auch das Essen nicht mehr versteht. Ne? Nicht, dass ich das schon mal gegessen hätte, aber ich würde auch niemals den Zugang dazu finden, glaube ich. Ne?
Fällt mir auch schwer. Es gab mal, oder die gibt es wahrscheinlich immer noch, eine Doku-Serie auf Netflix über die besten Restaurants der Welt oder die, auch die abgefahrensten Restaurants der Welt. Da ist einer, dessen Namen ich vergessen habe, der hat einen Laden am Polarkreis. Und da ist auch nur Wurzeln und Pflanzen aus dem Wald und Tiere, die er schießt und was weiß ich alles, irgendwie so voll abgefahrenes Zeug. Du kommst da nur mit dem Flugzeug hin und der ist immer ausgebucht.
Ja, aber nicht, weil das so lecker ist.
Wahrscheinlich nicht.
Also ich habe letztens von einem Koch gehört, der aber den Laden auch nicht mehr betreibt. Ich weiß nicht mehr, der hatte 2 oder 3 Sterne auch. Und eines seiner Signature Dishes, also seiner Vorzeigegerichte, war eine Schieferplatte, die immer morgens, also das Gericht, das waren so Cremes und so, die wurden auf einer Schieferplatte serviert und diese Schieferplatte wurde morgens immer geräuchert. Mhm. Und das Gericht war so, dass man quasi die Creme von dieser Schieferplatte geleckt hat. weil ne, also dieser Räuchergeschmack dieser Schieferplatte mit zu der Creme gehört hat. Also ganz ehrlich, nee.
Geht dir bekloppt, das sind Sachen. Ich hatte mal so einen Salzstein, das sind auch so in also als Platte zum Servieren und die Speisen haben auch so diesen Salzgeschmack von dem Stein angenommen und so.
Also, ja, okay, das ist ja was anderes.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst. Ah. Bevor wir hier in der Welt der Kulinarik komplett versinken, muss ich dir mitteilen, wir haben die Stunde schon wieder durchgelabert.
Ach nee, schon wieder.
Schon wieder. Und da wir ja auch noch was vorhaben heute, also auch noch was anderes,
ja,
müssen wir das jetzt hier zumachen, den Sack. Es gibt ja auch noch eine nächste Woche, da können wir, und eine übernächste.
Ja,
da können wir das
ja
alles noch. Genau, ich guck mal, was ich aus meiner Küche nicht mehr brauche. Ja, in dem Sinne, sage ich, war mir ein Fest heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Seid froh, dass ihr mich nicht riechen könnt. Und in diesem Sinne überlasse ich einfach die letzten Worte dem Recki Reck. Wir hören uns in der nächsten Woche.
Tschüss. Ja, ich schicke den Daniel jetzt in die Waschmaschine und danach ins Bett. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und schwenkt der Hund.